Hallo und herzlich willkommen zum 75. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Hashtag Wir hassen Filme. In dieser unheimlich gruseligen Halloween-Sonderausgabe sprechen wir über drei Horrorklassiker. In Roman Polanskis Rosemary's Baby zieht ein junges Paar in ein New Yorker Apartmentgebäude, das seine Schatten auf ihr glückliches Familienleben wirft. In John Carpenters Halloween wird eine idyllische Vorstadt vom Massenmörder Michael Myers terrorisiert. Und in Stanley Kubricks The Shining hütet eine Familie ein verschneites Hotel, das Jack Nicholson schließlich in den Wahnsinn treiben wird. Mein Name ist Dr. Rabenschwarz und wie immer rede ich mit Dr. Ektoplasma.
Hallo.
Dr. Schlitz.
Hallo.
Und Dr. Lokonomikon. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken für dieses wunderbare Intro, was ihr gebastelt habt. Ja, ich glaube, das wird nicht mehr besser, glaube ich. Also man kann eigentlich jetzt ausmachen. Das ist ja wirklich geil. Ich hoffe ja immer noch, dass wir zum 100. Cast nochmal eine Überarbeitung unseres Intros hinkriegen, dass ich ja damals wirklich in einer halben Stunde bei mir am Laptop gebaut habe und wir es jetzt immer noch benutzen. Sehr nachhaltig von uns, finde ich. Ja, wir haben uns jetzt so zu Halloween gemütlich gemacht. Der Cast kommt pünktlich einen Tag zu spät dann auch raus, denn jetzt gerade ist Halloween. Ich habe ja Haribo Vampire in rohen Kürbis und ich sehe, ihr habt euch ja auch verkleidet. Dr. Snips, du bist Sailor Venus, glaube ich, oder soll das sein?
Ja, hast du richtig gut erkannt, ja.
Was, wen stellt ihr da? Die Gebrüder Platschuh.
Ich habe mich als deprimierter Student, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, verkleidet.
Ja. Ja, das geht auch.
Wie jedes Jahr.
Nee, ich dachte, ich bin so eine Version, so ein sexy Räuber-Hotzenplotz ist mein Thema dieses Jahr. Ich finde, das ist mir auch ganz, ist mir auch ganz gut gelungen soweit. Mal gucken.
Ja, von mir kann man das ja vielleicht dann später erraten, was ich bin. Ja, wir machen jetzt zum ersten Mal so einen Halloween-Cast. Ich habe ein bisschen Bammel, weil wir diesmal Klassiker besprechen und wir kennen uns ja im aktuellen Film sehr gut auf und holen jetzt aber immer wieder Klassiker auf und wollten das jetzt mal mit diesen absoluten Horror Masterpieces machen, die überall immer um die Ohren geschlagen bekommt. Und ich bin mal gespannt, wie es uns damit geht. Habt ihr so Halloween-Tradition, kennt ihr das aus der Kindheit? Ich muss sagen, ich denke dann immer sofort an St. Martin singen, wenn man um die Häuser zieht und singt und Süßigkeiten bekommt. Aber das gibt's, glaube ich, nicht in jedem Bundesland, oder? Gibt's das in MacPom?
In MacPom gibt's es so Martins-Umzüge.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist eine norddeutsche Sache, oder? Also hier gibt es, glaube ich,
weniger. Ich glaube, Protestantentum hat das mit zu tun. Die Katholiken wollen davon, glaube ich, nichts wissen. Weiß ich nicht.
Ah, okay.
Das kann wohl sein,
ja. Muss ich denn dann jetzt hier in Sachsen so eine billige Lidl-Tüte Snickers kaufen, damit mir die Kinder in die Türe einrennen, oder?
Weiß ich nicht. Passen da deine Rasierklingen rein? Das ist ja dann die Frage.
das ist wirklich die große Frage. Bevor wir uns den Themen widmen, machen wir die News und aber auch die Hörerpost. Patrick Schwarz hat uns geschrieben: Hallo Pencast-Team, ich höre den Pencast schon seit einigen Monaten, wollte mal ein Lob loswerden. Die Folgen sind wirklich unterhaltsam und man merkt, mit wie viel Begeisterung und Spaß ihr bei der Sache seid. Daumen hoch dafür. Smiley. Ich wollte euch noch den chilenischen Film El Club empfehlen, der am 5.11. in die Kinos kommt, falls ihr Lust, Zeit habt, den zu schauen. Viele Grüße und macht weiter wie bisher, Patrick Schwarz. El Club, von dem habe ich gehört, der soll sehr, sehr gut sein. Meine Mitbewohnerin hat den, glaube ich, auf der Berlinale gesehen, wo wir übrigens auch hin müssen nächstes Jahr. Das will ich jetzt schon mal auf unseren Zeitplan setzen. Und ich würde sagen, wir besprechen den, aber wenn er am 5.11. ins Kino kommt, dann ist es clasht es mit Spectre und Macbeth, die wir eigentlich im nächsten Cast besprechen wollen. Ja. Deswegen vielleicht in den dann danach, oder?
Ich habe den Trailer davon mir auch angeschaut und ich habe da Bock drauf, auf jeden Fall. Sieht ganz geil aus.
Ja, lass den dann vielleicht einfach hinten ranschieben und auf jeden Fall machen.
Hätte ich auch Bock. Ja. Würde ich auch sagen. Na, danke für deine Mail, Patrick. Wenn ihr Empfehlungen habt, was wir gucken sollen, dann schreibt an podcast@drpeng.de und wir kommen zu den HBO Netflix Prequel Sequel News. Ich habe zwei. Die eine ist: Sandra Bullock wird die Frontfrau eines Ocean 11 Reboots mit ausschließlich Frauen. Wir sehen, der Witz hat irgendwie Methode jetzt mittlerweile in Hollywood. Ja. Es ist nicht mehr nur so, dass einfach alles wieder gerebootet wird, was jemand irgendwoher noch mal kennt, sondern dass man jetzt sagt, okay, scheiße, wir haben schon alles irgendwie durchgenudelt. Jetzt, ach komm, machen wir es nochmal mit Frauen. So wie bei Ghostbusters ja auch.
Raising.
Und ja, ich weiß nicht, wie viel Wert diese News hat. Ich finde eigentlich diese Ocean's 11-Reihe ganz cool. Also ich finde eigentlich die Idee ganz nice, einfach so Heist-Filme zu machen halt mit einer coolen Crew. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwer braucht. Und ich habe nichts dagegen natürlich, dass da dann nur Frauen mitspielen. Aber ja, keine Ahnung, ob das dem Genre nochmal irgendwas
geben kann. Man könnte ja vielleicht ein paar Männer casten, die dann Frauen spielen. George Clooney doch nochmal mit ins Boot vielleicht.
Ja, aber ob Frauen oder nicht, warum braucht man einen Reboot von Heist-Filmen? Also das ist
einfach einen neuen Heist-Film halt.
Ja, absolut, ja.
Völliger Quatsch.
Aber gut, aber zieht wahrscheinlich in ein bestehendes Franchise, was halbwegs erfolgreich war, zieht natürlich immer besser, als einfach nur ein neuer Heistfilm sozusagen. Aber ja, ich brauch's halt auch absolut nicht. Aber am Ende ist es ja immer die Frage, ne, ist es ein guter Film oder nicht? Man weiß es nicht. Lass es uns herausfinden.
Das wird sich dann zeigen. Sandra Bullock mag ich nicht so gerne. Die ist mir irgendwie sehr unsympathisch. Ich weiß nicht genau, warum, aber vielleicht kann sie sich damit meine Sympathie wieder ergaunern. Das ist ja besonders wichtig, dass sie die dann auf ihrer Seite hat. Die nächste News ist, dass Norman Reedus seine eigene Motorrad-Schrauber-Serie erhält. Wir kennen ihn alle als Daryl Dixon aus The Walking Dead. Der ist ja so Fanliebling. Ich weiß nicht genau, warum. Also außer, dass er halt ein bisschen grummelig ist und eine Armbrust hat. Ich finde, dieser Witz war eigentlich schon ausgelutscht nach irgendwie 2 Staffeln. Aber die Fans lieben und hypen ihn. Jetzt kriegt er so eine 6-teilige AMC-Serie, wo er, wo man sieht, wie er ein Motorrad rumbaut, weil er tatsächlich halt so ein Motorrad-Enthusiast ist und ja auch eins fährt. In der Serie. Werdet ihr euch das ansehen?
Aber ist er dann in Character von Daryl Dixon während dieser Serie?
Nein. Nee.
Ich glaube, es ist ein Mikrofonat. Ich dachte gerade, ich hatte das gerade so verstanden, weil das würde ich mir angucken. Auf jeden Fall. So im Walking Dead-Universum, wo er versucht, seine Ersatzteile zu finden oder so.
The Riding Zombies Dead. Einfach Zombies auf Motorrädern.
Zündkerze schon wieder im Eimer. Erste Folge zu Ende. Na gut. Ja. Nee, ich glaube, ich gucke es mir nicht an. Ich habe gerade so eine andere Serie gefunden, so als so mit einem Doku. Format Swamp Logger. Es geht um Holzfäller im Sumpf in Amerika und LKWs. Also das ist mehr so meins. Geh mir weg mit diesem Walking Dead Abklatsch. Nee, lächerlich.
Das klingt ja richtig geil.
Ja, Swamp Logger.
Bald in ihrem TV-Gerät. Nee, das waren die News heute und wir kommen zu den Halloween-Klassikern und wir dachten uns, wir gehen chronologisch durch und fangen an mit Rosemary's Baby.
Nice. Sleep is what you need. Good night, sleep.
You better go down below, miss.
This is no dream. This is really happening.
Written for the screen and directed by Roman Polanski. From the best-selling novel by Ira Levin. Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Morris Evans, and Ralph Bellamy. In a William Castle production. Rosemary's Baby.
Rosemary's Baby ist ein psychologischer Horrorfilm von 1968. Regie geführt hat Roman Polanski. Worum geht's? Das junge Paar Guy und Rosemary Woodhouse ziehen in ein New Yorker Apartment, das früher einer alten Lady gehört hat. Den alten Muff räumen sie schnell raus und richten sich das alles schön heimlich im Stil der 60er Jahre ein. Okay, das spielt auch in den 60er Jahren, aber es sieht auch so aus, ganz heimlich und heimlich richten sie sich das ein. Und wir halten schon so zur Führung am Anfang ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die Wohnung da aussieht und eingerichtet wurde. Nur eins ist seltsam. Die alte Dame, die da vorher gewohnt hat, scheint vor einen Wandschrank eine riesige Kommode gestellt zu haben. Komisch. In der Waschküche des Hauses lernt Rosemary dann eine junge Frau kennen, die beim älteren Ehepaar Castevet wohnt. Die Frau war mal drogenabhängig, wurde von Familie Castevet wieder aufgepäppelt. Und am nächsten Tag finden dann aber Rosemary und ihr Mann die Leiche der Frau auf dem Bürgersteig. Die hat sich das Leben genommen. So lernen Rosemary und Guy schließlich dann auch die Familie Castevet kennen, essen bei denen zu Abend. Herr Castevet ist weit gereist, scheint sehr gebildet zu sein. Frau Castevet ist herzlich, aber auch ein bisschen sehr neugierig. Und eines Abends fühlt sich Rosemary dann nicht gut, wird ohnmächtig und driftet in so einen Fiebertraum ab, träumt, dass sie in einem okkulten Ritual von der Bestie vergewaltigt wird. Und als sie aufwacht, erzählt ihr Guy, dass er tatsächlich mit ihr geschlafen hat, als sie schlief. Schließlich seien gerade ihre fruchtbaren Tage und die Chance muss man ja nutzen. Und die versuchen jetzt schon länger ein Baby zu machen und dann geht das scheinbar einfach irgendwie so. Und Rosemary wird dann tatsächlich auch schwanger und die Castevets dringen irgendwie immer mehr in ihr Leben ein, irgendwas stimmt nicht. Also warum läuft Guys Schauspielkarriere auf einmal so gut? Warum bestimmen die Castevets auf einmal Rosemarys Arts? Warum verstehen die sich eh so gut mit Guy? Und warum verspürt Rosemary auf einmal so einen unstillbaren Hunger nach Fleisch? Ja, Rosemary's Baby gilt als einer der Klassiker des Horrorgenres. Warum denn?
Gute Frage. Ich glaube, es liegt daran, weil er so diese Sache hat, die Filmklassiker aufmachen, die man vielleicht im modernen Kino nicht allzu oft sieht. Dieses absolut bedächtige so Aufbau, so Pacing, einfach so wie der Film so als Gesamtkonstruktion funktioniert. Ich finde, das wird hier deutlich, aber auch bei The Shining total. Also so, was wird wann eingeführt, wann kommen welche Entwicklungen, die Twists, wie untermalen wir das? Und vor allem auch so, nachdem man das Ende geguckt hat, wenn man dann rückwirkend nochmal drüber nachdenkt, macht es immer noch alles Sinn und war das überhaupt alles notwendig, was ich gesehen habe? Und da kann man hier bei Rosemary's Baby auf jeden Fall sagen, also ich zumindest zu 100%. Und das ist das, was mir in dem Film so imponiert hat, dass eben dieses Gesamtbild so mega krass gut einfach durchgeplant wurde.
Finde ich auch. Ja, es ist halt witzig, weil Es stimmt halt nicht, aber so mein Gefühl war eigentlich so, nach dem Film hatte eigentlich ist ja nichts passiert so jetzt. Und, ja. Aber und das ist halt so krass, weil Roman Polanski halt eigentlich über den ganzen Film nur mit der Macht der Suggestion arbeitet beim Zuschauer und und Fundament für unser Kopfkino bietet ja eigentlich nur so ein wirklich perfektes Abbild so einfach des Lebens so von einem Paar in New York in den 60er Jahren und wir wissen, dass was nicht stimmt und sind halt genau wie Mia Farrow so damit völlig alleine so und was uns zu so einer permanenten Habt-Acht-Stellung führt, die man da so einnimmt und die dem Film eben auch zu so einem nervenzersägenden Horror-Epos ohne Ekel aber macht, dass es dann ist. Das ist schon krass, also abgefahren.
Ja, also würde ich auch sagen, der Klassiker-Stempel, den gibt's auch von Dr. Ectoplasma oder wie heißt die Marke? Ja, ist ein schönes Ding. Mir hat vor allen Dingen so gut gefallen, dass man eben wirklich mit Mia Farrow halt so mit dabei ist und dann aber doch irgendwann auch so denkt, ja gut, was ist denn hier los? So ist am Ende vielleicht wirklich sie einfach irgendwie verrückt oder was? Und man weiß halt gar nicht, was los ist. Und das funktioniert, also es ist aber nicht nervig, sondern eigentlich total interessant einfach gemacht. Und der Aufbau funktioniert sehr gut. Mir persönlich ein bisschen lang, ich weiß nicht, es war ja auch eine andere Zeit, vielleicht waren Filme da einfach noch so lang, ein bisschen knackiger wäre es gegangen, weil so richtig in Fahrt kommt er ja eigentlich erst so nach anderthalb Stunden oder so.
Ja.
Und obwohl das, was vorher gezeigt wird, auch schön ist und sich gut angucken lässt, tut es irgendwie nicht so viel zur Sache, obwohl vielleicht braucht es diesen langen Aufbau auch, damit es funktioniert, ich weiß es nicht genau.
Habe ich mich auch natürlich gefragt und das ist natürlich eh die Frage, wenn man an so Klassiker rangeht mit den heutigen Sehgewohnheiten und dem eigenen, den ADHS unserer Generation ungefähr, fragt man sich schon manchmal, okay, muss es jetzt so lange weitergehen, aber was ich interessant finde, gerade wenn man es mit auch Halloween dann vergleicht, ist eben die Frage, funktioniert der Horror noch? Also wenn man das heute sich anguckt, halt viele, viele Jahre später, ist es dann wirklich noch gruselig und das finde ich, schafft man in diesem Film ganz perfekt, weil auch alle Sachen, die da passieren oder wahrscheinlich passieren, gar nicht gezeigt werden meistens, auch bis zum Ende hin. Also viele Sachen werden nicht ganz explizit gemacht. Manche Sachen werden dann sehr explizit gemacht, was aber auch ganz gut funktioniert, finde ich. Und ich finde auch, dieses Durchleiten durch die Situation mit Mia Farrow zusammen, die eine fantastische Leistung hier ablegt. Also ich finde, dieses am Anfang total naive, einfach nur verliebt sein in diesen Schauspieler und sich jetzt ein neues Leben einrichten, zur absoluten Paranoia und auch dann dieser Krankheit, die sie dann durchlebt, das ist total super. Und eben Familie Kestevet, das ist unglaublich gut gemacht. Also, dass du am Anfang halt bei denen zu Hause bist und denkst, okay, boah, die sind ja echt komisch und creepy und dann bringt die ja diesen Pudding vorbei und du denkst so, ey, nee, ist das nicht, irgendwas ist da drin. Also du bist so, du weißt aber lange, obwohl es so simpel vielleicht letzten Endes dann die Erklärung ist, weißt du lange nicht, was ist genau jetzt los? Also wird sie gerade vergiftet? Was ist passiert? Was hat es mit diesem Traum auf sich? Ich meine, sie wacht schon nach dem Traum auf und sagt, das war kein Traum, das war die Wirklichkeit. Und man denkt sich, ja, das kann es aber nicht sein. Es kann doch nicht jetzt das sein, was sie vermutet und am Ende irgendwie dann noch rausbekommt. Und genau diese beiden Ebenen sind spannend, dass der Film, dass du auch die ganze Zeit sagen könntest, ja, das ist vielleicht auch einfach nur, sind das halt so die Probleme, die halt eine Schwangerschaft mit sich bringt, einfach psychisch, dass man eben Menschen nicht mehr traut, dass man das Gefühl hat, seine Macht zu verlieren. Viele sagen auch, dass der Film ein ganz starkes Bild für den Feminismus ist, eben weil sie quasi zum Objekt gemacht wird und sich dann ihre Handlungsmacht eben wieder zurückerkämpft. Und da verstehe ich schon, dass man sagt, manche Teile sind vielleicht zu lang, aber der Film agiert ja auch in so verschiedenen Teilen, ne? Am Anfang siehst du eben dieses Familienleben, dann gibt's eine relativ lange Phase der Unsicherheit und dann eben wieder ihren Aktivismus, ihre Aktion, wie sie versucht, sich da rauszukämpfen. Und ich find's so stark, dass zum Beispiel diese Sache, warum steht der Schrank an dieser Stelle? Also Sachen schon ganz am Anfang eingeführt werden und total banal ja eigentlich sind, warum der da ist. Ja. Aber ich trotzdem irgendwie nicht drauf gekommen bin, bis ich es dann gesehen habe und mir dachte, fuck, okay, ja, deswegen ist es so. Und also das ganz, ganz viel, auch zum Beispiel, als sie da drüben sind bei denen und essen und du dann nur siehst, wie Guy und Herr Kestevet da rauchen im Zimmer. Du siehst nur so diesen Rauch, während sie irgendwas besprechen und du weißt nicht, was sie besprechen. Und wenn du den Film dann durchgesehen hast, weißt du genau, worum es ging. Das finde ich schon ziemlich stark an dem Film,
Auf jeden Fall. Und deswegen funktioniert der Horror auch heutzutage, finde ich noch, weil eben diese Zweideutigkeit, also werden die Leute verrückt oder geht hier noch was anderes vor, sich halt wirklich bis zum Ende, bis zum finalen Reveal eigentlich nicht gebrochen wird. Und das hat mich auch total gehuckt, dass es eigentlich alles Banales, was passiert, und dass dir so diese Normalität so vorgegaukelt wird. Einfach so. Also du kannst ja wirklich jede Szene konsequent so auslegen, dass Rosemary einen an der Waffe hat oder immer paranoider wird. Ja. So alle Ereignisse, so aus denen so der in Anführungszeichen Horror gezogen wird, sind halt banale Sachen. Also ein Schmuckstück oder sie trinkt einen Smoothie oder isst eine Mousse au Chocolat, sie hat komische Nachbarn, sie geht zu einem creepy Arzt. Und das wird auch dadurch untermauert, dass es eben, wie er schon auch gesagt hat, keine einzige visuelle Horrorszene gibt oder eine Schockszene. Selbst dieser eine Fiebertraum ist ja so überstilisiert, dass er eigentlich keinen Schockeffekt, würde ich sagen, so richtig hat. Und das finde ich halt geil, dass es immer so knapp außerhalb des Blickfelds vom Betrachter halt stattfindet. Also man überhört mal was aus dem Nebenzimmer, aber weiß auch nicht ganz genau was. Man kann nie so konkret den Finger drauflegen und irgendwie sagen, das hier ist jetzt ein eindeutiges Anzeichen für irgendwas. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal so konsequent gesehen habe.
Ja, fand ich auch. Ich fand auch noch ganz witzig, weil wir es jetzt schon von der, wie, Castevet oder was, Familie hatten, halt die beiden Alten, die da nebendran wohnen. Da war ich so ein bisschen erinnert an The Visit, aber in gut gemacht, so dass eben halt, weil man da halt viel mehr so denkt, ja gut, die sind so ein bisschen komisch und gruselig, aber die sind halt auch einfach irgendwie alt, so, und da ist halt die Bude irgendwie so muffig und keine Ahnung, und man denkt, also da ist es eigentlich viel besser gemacht und das funktioniert halt auch über den ganzen Film.
Ja, was ich auch interessant finde, ist da, obwohl der Film ja auch schon wirklich ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ne, ist, dass der vom Dialogwriting einfach wahnsinnig, eigentlich, weiß ich nicht, ich möchte mal so sagen, ich glaube, zu der Zeit gab es hauptsächlich hölzernere Dialoge in Kinofilmen. Also ich finde, weiß ich, wenn man so älteres Kino gesehen hat, das ist ja wirklich oft ganz, also hat ja, also authentisch ist das da überhaupt nicht oft. Und hier, finde ich, hat man das krass gut hinbekommen, einfach wirklich so eine lebendige Welt zu erschaffen, eben in diesem Apartment oder in diesem Apartmentkomplex. Und das finde ich, also da habe ich so ein bisschen dran Spaß gehabt, weil man wusste ja anfangs nicht so richtig, was los ist, was denn passiert, und dann war man dann beschäftigt, einfach beim Wäscheaufhängen zuzugucken. Und das fand ich aber auch geil.
Ja, und das, ich meine, dass der Film in den 60ern spielt, ist halt einfach egal. Also du könntest den gleichen Film mit wenig Veränderungen so heute nochmal drehen und das würde funktionieren. Also so zeitlich gibt es da überhaupt kein Problem. Also man muss sich nicht mit den 60ern auseinandersetzen, um diesen Film zu verstehen. Ich meine, sicher sind da auch noch irgendwelche Sachen drin, die man noch zusätzlich sehen könnte, so, aber funktioniert auf jeden Fall sehr gut.
Ja, es gibt halt die Sache, also der gehört wohl zum American New Wave Kino, und das, ich meine, es ist 68 rausgekommen, also es ist halt eine Zeit auch des Auf- und des Umbruchs, also wo so quasi so ein Generation Gap existiert zwischen quasi den jungen Wilden, die Generation der Älteren halt in Frage stellen, sich damit nicht abgeben wollen. Das wird ja genau in dem Film, passiert ja genau das. Also, dass du auch sagen kannst, okay, das sind einfach alte Leute mit seltsamen Werten und denen wollen wir nichts zu tun haben. Die verstehen unseren jungen Lifestyle eigentlich nicht. Es gibt ja dann diese eine Szene, denn am Anfang ist es ja so, dass du nur Rosemary und Guy siehst, wie sie mit älteren Personen zu tun haben. Also den Castevets und dann noch ihrem Freund, den sie da von früher kennen, der dann erzählt diese Gruselgeschichte des Hauses quasi, und irgendwann gibt es eine Zeit, wo dann halt ganz viele junge Leute da sind und dann die Stimmung total sich auch wandelt. Und das heißt, so ein bisschen ist es dann auch schon der Zeit geschuldet. Ich finde super stark auch bei Polanski ist die Kameraarbeit und sind die Kamerafahrten und auch wie die Szenen aussehen. Also du hast ganz oft, siehst du, dass im Hintergrund noch was passiert oder das, was genau so geframed wird, weil noch was wichtig ist, oder dass du zum Beispiel, finde ich das auch cool, du siehst, wie sie Scrabble spielen irgendwann und es ist eigentlich völlig klar, dass sie gerade einfach Scrabble spielen, und später holt sie aber dieses Scrabble-Spiel nochmal raus, um was anderes damit zu tun, dann weißt du schon, das stimmt, sie hat ja das Scrabble-Spiel. Also natürlich hätte man auch die erste Szene nicht unbedingt gebraucht dafür, aber es macht einfach Sinn, die Sachen schon vorher einzuführen, damit man sieht, was ist möglich, was ist in der Wohnung und wie ist das ganze Setup da aufgebaut.
Ja, das halt fand ich so clever. Das ist halt, funktioniert deswegen so gut, weil dieses Scrabble-Spiel ja auch in der ersten Szene schon seinen Zweck hat, nämlich einfach die beiden in ihrer Beziehung zu zeigen, dass sie eben auch mal zusammen was spielen und sie unterhalten sich ja auch dabei und so. Also das ist in der Szene ja überhaupt nicht wichtig, gehört aber dahin. So, und deswegen, also es fühlt sich überhaupt nicht so an, also man denkt dann eben, wenn sie es nochmal holt, nicht, ach so, ja stimmt, sie hatte, das wurde ja vorhin schon gezeigt, sondern ach so, ja, das hat sie. Und es ist halt bei vielen Filmen, oder viele Filme verpassen das so, und wo du es halt so genau merkst, so, dann hat ihr irgendjemand irgendwo schon mal einen Blumentopf gekauft und hingestellt und dann wird er später eine Blume reingepflanzt oder so.
Aber das ist halt das, was ich meinte, so mit so der Sache des Gesamtkonstrukts, weil ich meine, Foreshadowing an sich ist natürlich ein alter Hut und kann halt auch oft mega plump sein, wie zum Beispiel in The Shining fand ich es ein bisschen zu plump, aber hier ist es halt alles so, alles hat eine Bedeutung, alles trägt später nochmal zum Film bei und alles wird eigentlich auch aufgeklärt und auch erklärt am Ende. Und das hat so ein bisschen auch was Rustikales und was Altertümliches, finde ich, diese Art des Filmemachens. Und das ist vielleicht auch Geschmackssache, aber also ich kann mich da richtig gut verlieren in solchen Stories, auch wenn jetzt nicht allzu viel handlungstechnisch, sage ich mal, deiner Imagination überlassen wird. Es ist ja trotzdem so, dass du die ganze Zeit dabei bist, so was so den Horror und den Psycho- und den Thriller-Aspekt angeht.
Und du kriegst ja auch den Payoff letzten Endes, weil dann Roman Polanski den Film ja auch in Hollywood gemacht hat und der schon leicht erklärbar sein sollte letzten Endes auch auf eine Art. Also du weißt ja, was die Handlung ist, das ist ja ganz klar, es ist ganz klar, wann es eskaliert und was dann passiert. Das ist ganz schön. Was ich so gerne mag eigentlich daran, wo ich erst dachte so, hä? Und dann ist mir aufgefallen, aber eigentlich ist es so perfekt, ist, dass wenn dann Sachen auserklärt werden, haben die so eine ganz seltsame Balanität und dann sind die Dialoge schon fast komikhaft überspitzt. Also in diesem Finale, wo sie sich dann etwas Bedrohlichem nähert, wie das dann aufgelöst wird, das ist ja schon lachhaft eigentlich, aber das ist Absicht eben, weil der Film, du hast ja den Film vorher gesehen, die Dialoge waren ja alle total authentisch und genau aus dem Leben gegriffen und das dann so überspitzt ist, zeigt also ein bisschen die Absurdität der Situation, aber auch die Normalität der Situation für andere Leute und ich finde halt vor allem auch schön, dass sich der Film dann eben am Ende nochmal diese Kamerafahrt auf ihr Gesicht gönnt und zeigt, okay, hier wurde jetzt eine Entscheidung getroffen und das gibt dem nochmal so den letzten Kick und auch dem Zuschauer den letzten Kick in die Magengrube eigentlich. Das hat mir auch da sehr gut gefallen eigentlich daran.
Ich meine jetzt mal interpretationsmäßig, ist das denn ein schwarzer Witz auf die Jungfrauengeburt? Oder was ist da drin in der Sache?
Also es gibt ganz viel. Einmal wird ja so Okkultismus auch oder Religion als halt so Fanatheit und okkultistischen Wahnsinn irgendwie beschrieben. Also deswegen, der Film ist ja auch überhaupt nicht gut angekommen in der christlichen Gemeinde damals, als der rauskam.
Komisch.
Und deswegen, ich weiß nicht, die Jungfrauengeburt-Nummer weiß ich nicht so genau, aber wahrscheinlich schon. Also das ist ja auch da ganz klar drin. Und sonst, klar, spielt er natürlich auch so mit Religionsmotiven. Und gerade den Jungen, die ja eben nicht religiös eigentlich sind, sie war ja mal katholisch, sagt sie im Film, ist es dann aber nicht mehr. Und dann zeigt sich aber, wie sie dann doch wieder zur Religion halt getrieben werden auf eine Art. Und das kann man natürlich auch so lesen. Also, dass halt die verlotterte Jugend jetzt zurückkommt, aber was das halt bedeutet.
Ja, das ist eine gute Frage. Ist ja ein bisschen, ja, offen gehalten so ein bisschen, ne? Wahrscheinlich.
Genau, von mir kriegt Rosemary's Baby 8,5 von 10 Punkten. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Filmabzug. Vielleicht wirklich nur, weil es sich, finde ich, in den jetzigen Sehgewohnheiten ein bisschen zieht. Aber ich finde es ein ganz toller Film.
Ja, ich auch. Also verdient auf jeden Fall das Attribut Klassiker. Für mich eigentlich quasi fehlerfrei. Ich gebe mal 9,5 von 10 Punkten.
Von mir gibt's 8 von 10 Punken, weil es ist halt absolut Statusklassiker, auch zeitlos gut, aber ja, ist einfach so meine persönliche Präferenz, 8 Punkte reicht.
Ja, von mir gibt's auch 8 von 10. Ich würde auch den Klassikerstatus zusprechen, aber wäre das denn ein Film, wo ihr sagen würdet, den muss man mal gesehen haben, weil damit würde ich mich schon wieder schwer tun, das zu behaupten.
Ich finde das immer schwierig. Also ich finde sowieso, dass bei diesem Klassiker anschauen gibt es manche Filme, bei denen du dir denkst, okay, genauso habe ich mir den vorgestellt. Also ich habe mir genau so gedacht, dass der so ist und fertig. Und andere, die mich total gepackt haben. Also Jurassic Park war zum Beispiel so einer, der mich wirklich richtig geflasht hat, als ich den dann nochmal gesehen habe. Das ist eh eine Frage. Welche Filme muss man nachholen? Ich finde aber, dass der total zeitlos trotzdem noch ist in dem, was er erzählen will. Und deswegen kann man sich den total gut anschauen nochmal. Ja. Also ich finde, weiß nicht, ob man den gesehen haben muss. Als Filmfan wahrscheinlich schon, aber ich finde, den kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken, auch zu Halloween, auch gerade auch für Leute vielleicht, die ein bisschen zart beseitet sind, was so Horror und visuellen Horror angeht, weil hier halt viel mehr einfach auf so einer Stimmungsebene passiert.
Ja.
Na gut.
Ja, dann gehen wir 10 Jahre in die Zukunft weiter zu John Carpenters Halloween.
Halloween Night. A small American town. 15 years ago. Michael? I spent 8 years trying to reach him.
and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. I think he'll come back.
Ja, wir haben ja nicht nur drei große Halloween-Filmklassiker heute, sondern auch drei große Regisseure, die wir besprechen. Und ja, John Carpenter ist natürlich eine absolute Legende, was so Horror und auch Sci-Fi angeht. Wird vor allem dadurch so geschätzt, weil er mit minimalen Budgets so absolute Box-Office-Hits geschaffen hat. Und gerade wegen dieser winzigen Budgets muss er dann auch eigentlich so seit seinem ersten Film total multitasken. Also bei einem seiner allerersten Filme, Assault on Precinct 13, hat er das Drehbuch geschrieben, Regie geführt, den am Ende noch geeditet und innerhalb von 3 Tagen den Soundtrack verfasst. Und ja, wo wir bei Soundtrack sind, dass das Theme von Halloween ist auch von Carpenter, ist wohl die bekannteste Melodie, zumindest im Horrorgenre, würde ich mal sagen.
Das ist doch, ne?
Ja. Aber dann so schlecht
eiskalt läufst du mit den Rücken runter.
Ja, nee, Halloween war dann auch der kommerzielle Durchbruch. Also das Budget von dem Film war $320,000. Der Film war ein absoluter Mega-Hit, hat in kürzester Zeit über 65 Millionen eingespielt. Krass. Gilt so ein bisschen als Mitbegründer des Slasher-Genres, hat zumindest den Slasher-Film so in den Mainstream gehoben. Ja, Carpenter auf jeden Fall zu einem Star gemacht in den 80ern, bevor es dann in den 90ern so ein bisschen wieder bergab ging mit ihm. Ja, zur Story muss man, glaube ich, nicht allzu viel Worte drüber verlieren. Ist halt ja fest angesiedelt im Horror- beziehungsweise auch so im Exploitation-Genre. So ziemlich die Blaupause für alle Teenie-Slasher. Also es geht um den 6-jährigen Michael Myers, der bringt seine Schwester um, landet dafür in einer geschlossenen Psychiatrie, doch 15 Jahre später. Kurz vor Halloween gelingt ihm die Flucht und er kehrt zurück in seine Heimatstadt Haddonfield, Illinois und beginnt die mörderische Hatz auf 3 babysittende Teenager, unter anderem Jamie Lee Curtis in ihrer Breakout-Rolle. Ja, wie würdet ihr Halloween denn in der heutigen Zeit so einordnen?
Weiß ich nicht, als relativ langweiligen Quatsch, muss ich sagen. Also ich muss mich hier wahrscheinlich als Banause auch outen, denn nee. Was mein Problem mit Halloween ist, ich verstehe, warum die ganzen Versatzstücke des Films alle ziemlich genial sind, aber der hat mich ziemlich kalt gelassen, weil für mich von der Handlungsentwicklung so wenig passiert im Film. Also es ist klar, Michael Myers ist der Mörder, der wird diese ganzen Teenager umbringen und er macht es dann auch und dann ist der Film zu Ende. Und da habe ich mich, ja, weil es auch so klamaukig zwischendurch ist und nicht so richtige, nicht der richtige Schrecken. Ich verstehe, wo der Schrecken hier liegt, aber hat sich bei mir nicht so ganz gezeigt. Ich verstehe aber leider, was daran genial ist. Also ich finde es natürlich ist genial, dass Michael Myers keinen richtigen Hintergrund hat. Also wir sehen in dieser oft zitierten und auch wirklich fantastischen Einstiegsszene, die eben Point of View, also aus seinem Sichtfeld gedreht ist, quasi in einem One-Take, wie er seine Schwester umbringt. Und da weißt du ja quasi am Anfang nicht, dass es ein kleiner Junge ist. Du denkst ja, es ist ein Mörder. Ja. Und dann siehst du, es ist eben dieses Kind. Und das ist super genial. Und das ist genial auch, dass der ist einfach böse. Also man weiß nicht, warum er das macht. Man weiß einfach nur, der macht diese Sachen. Mhm. Und es gibt quasi keine Erklärung davon. Und das hat er dieses typische Motiv, der Horror kann dich überall treffen. Und deswegen sind auch die Hauptcharaktere alle so dusselig, ne? Also so dusselige Teenage-Frauen. Und natürlich ist dann die von Jamie Lee Curtis gespielte, so genau diese Person, die halt im Horror dann immer überlebt, weil sie eben keinen Sex hat im Film. Und dann am Ende eben das Böse bezwingen kann. Und er zeigt hier, ja klar, ganz viel, wie dann später Slasher gemacht wurden, ist auch hier schon drin. Ich finde den Soundtrack auch wirklich fantastisch. Also dieses Halloween-Theme, das gibt, also gerade in Bezug auf so Daylight-Horror, also Horror am helllichten Tage, wenn du einfach nur siehst, dass Michael Myers irgendwo im Garten steht und dann fängt das Ding an. Das ist schon gruselig, aber ich finde, das ist so ein Film, den man aufholen muss, ja, weil man sagt, man will mal sehen, wie dieses Genre so also seinen Anfang genommen hat, aber mich hat er nicht so umgehauen.
Ja, du hast schon vieles gesagt, was ich auch dazu zu sagen habe. Der, also gerade im Vergleich zu Rosemary's Baby und auch The Shining altert dieser Film einfach überhaupt nicht gut. Also der wird halt von Jahr zu Jahr mit einer weiteren Version davon im Kino und einer weiteren Version, also weil das ja so diese ganze Slasher-Zeug hat, alles wirklich einfach der Abklatsch davon ist, wird er immer schlechter und mittlerweile, weiß nicht, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, so wie wenn man eine Geschichte liest von sich selber, die man mit 8 geschrieben hat oder so. Also das war vielleicht damals gut, so, aber es ist halt einfach, man kann halt eigentlich nur sich darüber freuen, wie Billo das halt ist heutzutage. Und damals war es genial auf jeden Fall, das will ich dem auch nicht absprechen, aber warum man sich das heute noch angeht, also weiß nicht, wenn dieses Halloween-Theme da alle 2 Minuten wirklich wieder einsetzt, irgendwann denkst du dir halt einfach nur so, ja gut, okay, bisschen weniger hätte es vielleicht auch getan, so, also da sieht man die Schwächen einfach auch heutzutage darin, weil es halt mittlerweile dann halt auch, ja, einfach öfter gemacht wurde, besser gemacht wurde. Also, aber trotzdem absolut kein Wunder, dass der damals so eingeschlagen ist, weil das halt total was Neues und auch super gemacht ist. Aber heutzutage, ja, ich fand den auch einfach irgendwie schlecht.
Also das Ding ist, also das Slasher-Genre an sich brauche ich halt auch null. So. Ja, also Dead Teenager-Movies, weil das meistens bestechen sie durch halt, weiß ich nicht, fehlende Logik, flache Handlung und schlechte Schauspielleistung. Und ich finde, dieses Genre hat eigentlich diesen einen Film verdient und es reicht. So. Und weil der macht... hat damals sicherlich vieles richtig gemacht und in dem Sinne, ich glaube, den kann man sich schon auch heute nochmal so angucken. Ich finde auch gerade die Anfangsszene ziemlich stark, aber danach plätschert es halt so ein bisschen Teenie-Horror-mäßig vor sich hin und wir wissen halt dann, wie halt sämtliche anderen Abklatsch-Filme, also was, worauf die basieren, so, weil die laufen ja alle genau gleich ab, so, ne? Und, ja, für mich sagt der Film einfach da schon mal an dem Punkt, aber ich meine, das liegt natürlich auch begründet im Genre, weil das ist halt nun mal ziemlich tump, aber für mich scheitert das Ganze schon da, dass wir halt erstmal, dass die Prämisse erstmal ist, wir haben hier einen Mann, der ist das personifizierte Böse, Punkt. Das habe ich rausgefunden, ich bin Psychologe. Das ist halt einfach, das ist halt irgendwie Kacke. Und mit dieser Eigenschaft bringt er aber nichts anderes fertig, als ein paar Leute mit dem Messer umzubringen. So, das ist halt auch, das war's es dann irgendwie. Und das ist halt einfach lame, finde ich. Also abgesehen davon, dass du vielleicht schon ein paar wirklich gruselige Schockmomente hast und kann man sagen, ja gut, da liefert er ab, aber mich lässt das ansonsten halt einfach kalt. So.
Ja, ja, das stimmt schon. Also erstmal muss ich sagen, so ein astreiner Neo-80s Soundtrack und das in 1978, da gibt's von mir meinen Respekt für. Absolut voraus. Nee, aber ich finde, der verdient sein Prädikat Klassiker nicht wie Rosemary's Baby oder The Shining jetzt, weil er so unglaublich gut gemacht ist, sondern weil er den Scheiß halt einfach erfunden hat. Also das ist so, es gab zum Beispiel das Halloween-Setting in einem Horrorfilm, das gab es vorher nicht. Das hat er als erster gemacht. Und der Killer, so im amerikanischen, so Suburbia, so, das fanden die Leute geil und das war neu und das war irgendwie smart. Und ich verstehe das auch. Ich verstehe auch, warum das ein Hit war. Das war eine der erfolgreichsten Indie- bzw. Low-Budget-Produktionen aller Zeiten. Aber ihr habt gesagt, er ist einfach nicht gut gealtert. Und wenn man das alles ausklammert, den Einfluss, den der Film auf das Genre hatte und so die Tatsachen, dass er Sachen, die heute die billigsten Tropes sind, halt erfunden hat, was bleibt? Ein absolut billig erzählter, langweiliger Slasher-Film. Das ist zwar keine faire Betrachtungsweise, aber es ist halt einfach so. Und mir hat er zu keiner Sekunde Angst eingejagt. Und ich habe, also eher musste ich anfangen zu kichern, wenn dieses Theme zum 30. Mal.
Ja,
war. Das ist.
Ja, das ist echt interessant, ne? Also, dass der uns alle da so nicht so richtig mitgenommen hat. Es ist ja interessant, dass früher noch vielen alten Horrorfilmen gibt es ja dann immer auch so das Monster aus dem Sumpf oder so ein Scheiß. Ja. Und es ist ja schon cool, dass man sich gesagt hat, okay, wir gehen jetzt mal zum menschlichen Monster hin, das sich da einfach unter uns bewegt. Und da, ich finde, dass der auch nicht komplett nur banal und blöd ist. Also ich fand das manchmal echt schon gruselig, wie einfach nur Michael Myers auf der Straße steht und sie ganz langsam, man sieht, dass sie weggeht und quasi, du weißt, das Grauen ist schon die ganze Zeit um sie rum, aber sie versteht das erst so gegen Ende, also es kommt erst gegen Ende wirklich raus, was hier los ist. Denkt ihr denn, man braucht wirklich so eine Agenda bei dem Bösen? Denn normalerweise ist ja das wirklich das Grauenvolle, wenn man weiß, es gibt keine richtige Agenda, die dahinter steht, oder er will nichts, außer eben Menschen zu terrorisieren.
Da muss ich sagen, das braucht man eigentlich nicht, weil das fand ich auch geil an dem Film, dass Michael Myers so ist, wie er ist. Also, dass er wirklich nur das pure Böse sein soll, das kein Motiv hat, keine Agenda. Und das war ja auch Carpenters Absicht, das hat er auch so gesagt. Und es werden ja auch keine Hintergründe erklärt. Und er hat auch an sich ja keinen Ursprung. Und wie man dann am Ende des Films rausfindet, man kann ihn ja auch nicht umbringen. Und ich finde, das ist ein geiles Konzept und man braucht auch eigentlich nicht mehr. Und ich finde es tausendmal besser als der Superkiller aus dem Labor oder das Supermonster aus dem Sumpf oder die Super-Aliens aus dem All. Also ich persönlich finde das besser.
Aber warum gibst du ihm dann das Gimmick mit, dass er aber irgendwie nur Leute umbringt, die da immer sich im Haus rumtummeln oder was weiß ich was, also, oder keine Ahnung. Also, er hat
ja schon auch eine Agenda, würde ich auch sagen. Ja. Also er hat ja ein ganz klares Opferprofil an sich.
Also der versucht über die nächsten 3 Filme, glaube ich, Jamie Lee Curtis umzubringen. Also das ist tatsächlich okay. So. Mhm. Ja. Und das ist halt, weiß ich nicht, schon nicht so smart. Also das personifizierte Böse bin ich noch gerne mit dabei. Das kennen wir auch von irgendwelchen galaktischen Bösewichten. Und das ist ja auch in Ordnung und da kann ich mich auch drauf einlassen. Aber ja, weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist eben aber gerade dieses Unverständliche. Warum gibt sich das personifizierte Böse mit diesen Idiotencharakteren ab? Ist genau das, dass der Horror eben überall dann liegt. Also ne, hast du das Haus richtig abgeschlossen? Ist da nicht vielleicht doch jemand jetzt in der Wohnung? Also alles das, was eben Slasher-Filme versuchen in dir auszulösen, wird eben hier am Anfang gemacht. Was ich nur super seltsam finde, war für mich diese Szene, als er den Freund von der einen Person da umbringt in der Küche und dann sich ein Bettlaken überstülpt und sich dessen Brille aufsetzt und dann halt ins Zimmer reingeht und sie eben denkt, es wäre ihr Freund und nicht versteht eben, dass Michael Myers da drunter steckt, dachte ich so, okay, ja, das verstehe ich aus so einer aus der Sicht, dass man das gerne so machen wollte im Film und dass es eben natürlich besonders gruselig ist, aber das passt dann überhaupt gar nicht zu dem Charakter eigentlich Michael Myers, wie ich ihn mir vorgestellt habe, dass er sich jetzt nochmal lustig verkleidet, um Menschen zu terrorisieren. Also diese Art, er geht ja auch nicht immer nur auf die Leute zu und bringt die um, sondern lässt dann auch manchmal, weiß ich, noch einen Blumenkübel fallen oder sowas oder macht nur die Tür auf. Und das ist ja ganz komisch für mich einfach gewesen in diesem Film. Also für mich kam das nicht so ganz zusammen. Für mich Halloween, klar ist der Klassiker in diesem Genre, hat für mich aber nicht getaugt, den sich nochmal anzuschauen. Von mir gibt es 6,5 von 10 Punkten. Auf meiner persönlichen Sicht. Natürlich, wenn ich das historisch aufarbeiten würde, gäbe es mehr.
Ja. Also direkt schon mal die Angry Fanpost bearbeitet beantwortet. Mhm.
Von mir gibt's das ist eigentlich mag ich den gar nicht bewerten. Also nicht, weil er so schlecht ist, aber weil es irgendwie so Banane ist, weil auf dem Film prangt wirklich das Schild. Ja, der ist halt alt und war Gründer seines Genres so und dafür hat er natürlich eine Daseinsberechtigung und insofern, ja klar, 6,5 Punkte nimmst du mit, aber ja, nicht wieder, muss man, glaube ich, nicht geguckt haben, wenn man kein Horrorfilm-Fan ist, auf keinen Fall.
Ja, ist vielleicht das größte Zeichen von Wertschätzung, dass ein Film so gut oder so einflussreich war, dass er halt nachträglich von Nachahmern in den Tod geritten wurde. Also keine Ahnung. Ja, ich gebe auch mal sehr neutrale 6 Punkte. Würde ihn aber jetzt heutzutage, wer den heute noch nicht gesehen hat, muss ihn auch nicht nachholen.
Man kann den nachholen, aber es ist dann ungefähr so wie ins Museum zu gehen, um sich alte Sachen anzugucken. So, weil was weiß ich, Handys, gab ja vorher auch irgendwann mal Telefone mit Schnur, habe ich mir sagen lassen. So, die will man auch nicht mehr benutzen, aber es ist vielleicht ganz interessant, mal eins zu sehen. So, aber ich glaube das eh nicht, dass es das gab, aber egal. Braucht man sich nicht mehr angucken. Ich gebe mal auch 6 von 10. Aber wir sind auch alle keine Slasher-Fans, oder so?
Nee.
Ja, deswegen holen wir die Sachen jetzt nach, um dann zu wissen, wo haben die
Genres ihren Anfang. Alle Slasher-Filme.
Genau, alle neuen Halloween-Teile werden jetzt auch noch vor uns besprochen. Im nächsten Podcast. Ja, wenn ihr eine Meinung habt, habe ich vorhin gar nicht gesagt beim anderen, aber zu diesem Klassiker, und wo liegen wir natürlich falsch, was haben wir übersehen? Also ich glaube, in diesem Podcast ist es so wichtig wie vorher nie. Dann schreibt uns bitte an podcast@drpeng.de und wir kommen zum nächsten Film und das ist The Shining.
I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? Well, a man named Charles Grady is the winter caretaker. And he came up here with his wife and 2 little girls, I think about 8 and 10. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe.
You can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me.
The Shining ist ein psychological Horrorfilm von 1980 von Stanley Kubrick, kennt man vielleicht. Hat hier so, Full Metal Jacket, Clockwork Orange, 2001, eine Odyssee durch den Weltraum.
Hey, sag mal noch einen, kenne ich alle nicht. Sag mal noch einen.
Basieren tut das Ganze auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King. Und gilt eigentlich schon so als einer der allerbesten Horrorfilme, die je gemacht wurden. Worum geht's? Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson, ist ehemaliger Alkoholiker und Schriftsteller. Zusammen mit seiner Frau Wendy und seinem Sohn Danny begibt er sich für 5 Monate in das von der Außenwelt komplett abgeschlossene Overlook Hotel, um dort als eine Art House-Sitter zu arbeiten. Doch das Hotel hat eine düstere Vorgeschichte und der kleine Danny oft Visionen der Zukunft, die von Tag zu Tag schlimmer werden. Zusätzlich kann einen alleine die Einsamkeit schon wahnsinnig machen. Ja, wird die junge Familie den Winter überstehen? Es ist bekanntlich nicht alles Gold, was glänzt, doch ist vielleicht alles Gold, was scheint.
Wow, das war echt ganz schön schlecht, aber Gott sei Dank ist The Shining ganz schön gut. Ich finde, das ist, der hat seinen Rang verdient als einer der besten Horrorfilme, weil ich finde, dass es unglaublich ist, mit welcher Liebe zum Detail Kubrick hier ans Werk gegangen ist. Wenn man sich das Overlook Hotel anschaut, wie die Räume angelegt sind und wie auch Sachen nicht funktionieren können. Also da sind Türen an Orten, an denen es eigentlich keine geben kann. Manchmal verschwinden Gegenstände, die vorher in einer anderen Szene da waren. Also es wird hier auch unterschwellig quasi schon versucht, dir die ganze Zeit zu zeigen, irgendwas stimmt nicht. Kubrick hat sich dafür The Shining entfernt von der Vorlage von Stephen King, in der diese Entwicklung von Jack stärker ist als in diesem Film. Also da wird er wirklich erst im Hotel so richtig wahnsinnig und hier merkst du ja schon am Anfang von diesem Bewerbungsgespräch, dass irgendwas mit der Person nicht stimmt. Also dieses wahnsinnige Lachen, auch dieser Hintergrund von häuslicher Gewalt, der da ist. Man weiß schon, die Familie wird zugrunde gehen an diesem Aufenthalt in diesem Hotel. Und ich finde aber, dass das gerade auch ganz gut funktioniert, weil das so was Unausweichliches hat, was du schon vom Anfang an merkst. Also vom Anfang an merkst du, irgendwann wird hier jemand durchdrehen und deswegen ist es auch so eine ganz gute Parabel, glaube ich, auf so häusliche Gewalt und Familienleben und mir hat The Shining super gut gefallen.
Vater fährt mit der Bagage in Urlaub, verliert den Verstand und will dann seine Familie töten. Klingt nach Staffel 11, Folge 7 von Eine schrecklich nette Familie. das ist so geil. Also der Film ist schon, ich bin ja an sich gar nicht mal so ein krasser Kubrick-Abfeierer, auch wenn das nicht schick ist, das in der Öffentlichkeit zu sagen und jetzt auch noch auf Tonband, aber gut. Macht ja nix. Es ist halt ganz geil, der Film geht ja los mit dieser Kamerafahrt, wo diesem Auto gefolgt wird, bei dieser Fahrt durch die Berge und der Wälder, das ist halt, die ist ja eigentlich berühmt geworden oder die ist eine berühmte Szene und ich finde, zusammen mit der Musik weißt du einfach schon hier, das ja, wie du auch gesagt hast, aus der Schwarz, das geht auf keinen Fall gut und dass diesen Gefühlszustand, Gemütszustand verlässt du einfach der verlässt dich bis zum Ende nicht mehr und das ist einfach krass intensiv so. Dieses verdammte Hotel, also keine Ahnung, das hat einfach so eine krass unheimliche Präsenz, zieht dich da einfach mega in deinen Bann, in seinen Bann. Dieses intensive Schauspiel von Jack Nicholson, der den Film schon krass trägt, finde ich. Also ich häng da wirklich an jeder seiner Zeilen. Der erstickt halt jede Form der geistigen Abwesenheit im Keim. Also das ist so die positivste Axt im Walde, die ich je gesehen habe. Das ist schon krass. Also ganz großartig.
Ja, es ist wirklich genial, wie viel Gewicht hier wirklich auf das Setting gelegt wird. Also ohne dieses Hotel, was ist dieser Film eigentlich noch? Also ein durchdachtes und stimmiges Setting so zu kreieren, klar, ist erstmal nicht das Außergewöhnlichste, aber auch wie das in Szene gesetzt wird, war ja einfach geil. Also diese endlosen Runden, die dieser kleine Junge auf diesem Go-Kart durch diese endlosen Hallen dreht, es war so effektiv. Die Kamera ist immer so nah mit dabei. Und ich meine, das ist ja dieses Standard-Suspense-Ding, so was lauert wohl hinter der nächsten Ecke? Und das wird hier halt so gut bedient, eben durch diese Go-Kart-Fahrt und auch durch die öffnen Türen und wissen nicht, was hinter ist. Und und es ist halt wieder eben dieses Ding, was ich jetzt schon auch bei Rosemary's Baby gesagt habe, dieses Gesamtwerk. Also das Zusammenspiel von allem, von dem Setting auch, von der Musik, von den Schauspielern, das Pacing, was wieder relativ langsam anfängt in der ersten Hälfte, würde ich mal sagen. Aber mir war Shining trotzdem zu plump, muss ich sagen, zwischendurch. Also das Foreshadowing. Ich meine so, es ist halt die ganze Zeit so, hey, wusstet ihr, dass in diesem Hotel mal ein verrückter Mörder gelebt hat? Ach nee, warte mal, erzähl ich euch später von. Ich zeige euch erstmal das Heckenlabyrinth und dann kommen wir in die Speisekammer, die man übrigens abschließen kann von außen. Und dann weißt du halt eben auch, das wird alles später nochmal vorkommen. Aber es ist nicht ganz so subtil wie zum Beispiel in Rosemary's Baby für mich.
Nee, das mit dem Foreshadowing würde ich dir schon irgendwo zustimmen, aber es ist ja schon sehr gewollt. Also insofern habe ich da jetzt nicht so das Riesenproblem gesehen, aber es ist fast witzig eigentlich, so ein bisschen, wie das alles gezeigt wird und man weiß ganz genau, okay, das kommt nachher nochmal. Keine Ahnung, dann laufen sie halt draußen rein und dann, ach so, hier ist übrigens dieses Schneekettenauto, das ganz einfach zu fahren ist und du weißt ganz genau, irgendwann in diesem Film wird irgendwer versuchen, damit zu fahren und es wird nicht gehen. So, ich denke, das ist schon auf jeden Fall absichtlich gemacht. Und dieser Film ist halt einfach, ja, abhängig auch vom Horroraspekt, einfach eine gut erzählte Geschichte. Ja. Und das merkt man halt. Und es sind halt einfach diese ikonischen Szenen drin, also diese Fahrten mit dem Dreirad, dafür wurde, glaube ich, damals eine extra Kamera entwickelt, weil man das gar nicht machen konnte.
Genau, vorher. Diese Steadicam, also dass du die Kamera quasi umhängen kannst und dass sie keine Erschütterung dann mehr.
Aber da ist schon einer auf dem Dreirad hinterhergefahren, oder? Mit so einer Wimpel.
Mit einer GoPro auf dem Kopf und auf dem Dreirad,
Nee, und also allein diese Szene da mit dem Sound, der halt immer, wenn er übers Holz fährt, halt total laut und wummernd und dann quasi gar kein Geräusch macht über den Teppich, ist einfach hammergut. Und halt, wo wir uns ja auch köstlich amüsiert haben, ist einfach diese Szene, wo Jack da in diesem riesigen Partyraum ist und das quasi komplett mit seiner Halluzination dann befüllt ist, diese Partyszenen da mit dem Barkeeper. Also allein, die sind einfach ganz große Klasse.
Ja, das sagt er auch nur auf eine, so eine simple Art und Weise quasi, wie eine Familie lebt mit einem Alkoholiker. Der ist halt in der Bar und sie muss sich um das traumatisierte Kind kümmern. Und das finde ich sowieso, dass sich eigentlich so dieser Wahnsinn, der sich immer weiter aufbaut in Jack Nicholson, einfach auch so zeigt, wie so eine dysfunktionale Familie funktioniert oder eben nicht funktionieren kann letzten Endes. Und gerade ja, diese Kamerafahrten durch das Hotel sind fantastisch. Und ich finde auch, dass hier die Horrormomente eben auf so einer ab und zu so psychedelischen Ebene sind, aber als er dann in dieses Zimmer reingeht und da diese Frau aus dem Wasser kommt, ey, ich habe mich selten so hart verjagt bei irgendwas und mich so geekelt vor einer Szene. Ich fand das unglaublich. Also das ist auch ein starker Punkt des Films, finde ich, wenn wir jetzt Rosemary's Baby zum Beispiel da daneben sehen, in dem ja die ganze Geschichte letzten Endes ausformuliert ist und wir wissen, was passiert ist, weiß man es eben bei The Shining nicht wirklich. Also es gibt ganz viele Sachen, bei denen du dich fragst, okay, was ist jetzt da los? Was ist mit diesem Typ in dem Hundekostüm? Was ist irgendwie mit diesem Bild, auf dem er am Ende auftaucht? Was hat das alles auf sich? Warum ist das Hotel das so eine seltsame Architektur? Also, und das, da wird ja immer noch auch entschlüsselt von Fans. Gibt's ja ganze Dokumentationen davon. Ich habe mal gehört, dass Leute The Shining gleichzeitig übereinander gucken, vorwärts und rückwärts, so durchsichtig quasi, und da versuchen, Sachen rauszulesen und so weiter. Und das, finde ich, muss man erstmal schaffen, dass du einen Film mit so viel Details fütterst, dass das überhaupt möglich ist. Es gibt diese Tradition, immer wenn der erste Schnee fällt, The Shining zu gucken. Und es ist, glaube ich, auch ein Film, den man echt oft nochmal sich anschauen kann, um einfach nach diesen Details auch zu jagen.
Ja, da kann man immer was entdecken, auf jeden Fall.
Ja, also es gibt schon echt diese, auf der visuellen Ebene muss man eine gewisse Genialität so von Kubrick auf jeden Fall anerkennen. Und auch, wie du sagst, diese reinen Schockszenen, die waren ekelhaft gut. Also die waren richtig gut. Und dazu halt noch dieser Verfall in den Wahnsinn von der Jack Nicholson, der ja wirklich, wie du auch schon gesagt hast, den Film total trägt. Also ich hoffe, dass ich diesen Begriff nie wieder benutzen werde, aber wenn irgendwas eine Tour de Force ist, dann seine Schauspielleistung, gerade in der zweiten Hälfte. Und echt diese Szene an der Hotelbar, beziehungsweise auch im Badezimmer mit diesem creepigen Kellner, waren für mich die absoluten Highlights. Aber eine Sache, die ich euch fragen möchte, Stichwort Soundtrack. Wenn heutzutage jetzt ein Horrorfilm oder ein Thriller rauskommen würde, der in diesem Maße auf so einen dermaßen lauten, quietschenden, dröhnenden Soundtrack setzt, um halt irgendwie Stimmung zu erzeugen, würden wir das abhaten? Ich glaube nämlich fast schon, weil der ist ja wirklich überwältigend, dieser Soundtrack.
Ich glaube, es kommt sehr drauf an, wie das dann gemacht wird, weil bei The Shining jetzt, da ist es ja schon so, dass dieser richtig heavy Soundtrack eigentlich nur kommt, wenn gerade sonst nicht wirklich was passiert. Also du hast meistens halt einfach nur dann Shots von diesen riesigen Hotelräumen, wo nichts drin ist. So. Und also das wird nie übereinandergelegt mit wirklicher Action. So, also wenn er da anfängt, mit der Axt eine Tür einzuhauen, so, da ist es gar nicht so doll. Oder so ist es mir jetzt in Erinnerung. Ist natürlich auch so ein bisschen so einfach Kubrick. Ich meine, ist ja bei Clockwork Orange zum Beispiel auch genauso, dass du so diesen völlig auf die Fresse lauten Ultra-Soundtrack irgendwie hast.
Aber ich finde den halt auch so genial hier, den Soundtrack. Also wie der sich hochschraubt, wie der durch so ganz seltsame Geräusche so ein absolut unangenehmes Gefühl gemacht hat, was halt mit diesen riesigen Hotelhallen dann so kombiniert wird, weil es ja nicht eben wie bei Rosemary's Baby so ein kleines Apartment ist, sondern so ein riesen Gebäudekomplex, der über den Leuten schwebt, wo sie nur zu dritt quasi drin sind. Also ich weiß, was du meinst. Bei mir hat es aber dazu beigetragen, zu dieser fantastischen Stimmung, die der Film erzeugt.
Denke ich auch. Ich glaube, klar, wenn das jetzt heutzutage irgendwo so verwendet werden würde, würden wir als Filmaficionados natürlich sagen, ah, Kubrick, ne? Klar. Nee, aber es ist ja wie immer die Frage, wie du es halt, wie du siehst und wie du das dann mit dem Visuellen halt passt. Und hier hat das halt wunderbar funktioniert und das kann auch heute gelingen, denke ich, ne? Ja. Also da haben die Sounddesigner, finde ich, auch ganze Arbeit geleistet, da eine Kulisse zu erschaffen, akustisch, die einfach selbst ohne Visuals einfach schon mal sau unangenehm ist. Also nur mit Kopfhörer und schwarzes Bild ist das halt gruselig. So, das ist schon mal krass gut. Also,
wie findet ihr denn das,
Nee, ich habe nur auch gelesen, dass Kubrick hier halt den Soundtrack halt selber ausgewählt hat, aber so, dass wie der platziert wurde, halt komplett irgendeinem Sounddesigner-Heini halt überlassen wurde und dass der auch tatsächlich sehr hoch dafür gelobt wurde, weil das halt ganz oft, ohne jetzt die tatsächlichen Songs aus dem Soundtrack komplett auseinanderzunehmen, halt total gut einfach raufpasst auf das, was passiert.
Wie findet ihr denn, dass The Shining ja das positivste Ende hat, dieser drei Filme, die wir besprochen haben? Das hat mich nämlich damals gewundert, als ich The Shining zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, dass der jetzt seine Familie umbringt und dann ist fertig. Und darauf habe ich die ganze Zeit eben gewartet, dass das passiert. Und deswegen hatte ich auch so viel Angst vor Jack Nicholson in dieser Rolle, gerade die Szene mit der Axt, die ja, glaube ich, im Guinness Buch der Rekorde steht als eine Szene, die am meisten gedreht werden musste. Ich glaube, 120 Mal oder sowas haben sie irgendwie das gedreht. Und das deswegen dachte ich, die kommen da auf keinen Fall raus. Nee, aber doch, tun sie. Also er erfriert dann da und wird dann eben auch zu einem Teil dieser schrecklichen Geschichte des Hotels. Ich hätte mir da, weil ich das bei den anderen Filmen, also dass Michael Myers überlebt und auch was am Ende von Rosemary's Baby passiert, mir das so gut gefallen hat, dass die Filme nochmal so eine dunkle Wendung nehmen, eigentlich gewünscht, dass die Familie stirbt.
Mich hat das Ende nicht so gecatcht, muss ich sagen, aber nicht unbedingt, weil es positiv war, sondern weil es mir, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gelyncht von unseren Hörern, weil es mir ein bisschen zu klamaukig war, einfach so die letzte Viertelstunde, oder? Also wie das aufgelöst wird, ist ja wirklich so ein bisschen komischer, muss fast schon lachen, Horror, total und auch total übertrieben. Und ich finde, dass man, das, weil es ja auch hier, wie bei Rosemary's Baby, eben wieder diesen Zwiespalt gibt, wo man sich fragt, geht hier was Paranormales vor sich oder werden die Leute nur langsam verrückt, finde ich, dass hier da dann stärker mit gebrochen wird durch dieses Ende. Und ich persönlich fand das nicht so gut.
Ich weiß gar nicht, ob ich das Ende so, ich meine, ja, es kommt irgendwie, ist so ein bisschen eine Auslegungssache, weil an sich geht es ja sehr darum, dass sich Böses immer wieder wiederholt. Und das ist quasi auch, also es ist eigentlich egal, dass Jack Torrance stirbt, weil irgendwann es wieder einen Menschen gibt, der da wieder auch ankommt, wo er ist und weitermacht. Insofern geht es zwar gut aus für Wendy und Danny, aber für die Menschheit an sich ja eigentlich ist es ja eigentlich eine total dunkle Message. So, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. So, es gibt einfach immer wieder Böses.
So, die Bösen erfrieren doch, dachte ich. Ja, nee, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht hat sich Stephen King auch einfach gedacht, weil er ja durchaus selber in Bezug zu Alkoholmissbrauch und irgendwie häuslicher Gewalt hat, also häuslicher Gewalt weiß ich nicht, auf jeden Fall Alkoholmissbrauch, vielleicht wollte er einfach Frau und Kind gewinnen lassen, einfach so aus Anstand, vielleicht weil er da selber irgendwie eine gewisse Schuldigkeit gefühlt hat, ich weiß es nicht. Ich fand es okay. Ich finde es teilweise sogar bei solchen Filmen sogar mal erfrischend, wenn jemand wegkommt, ganz ehrlich, weil dafür gucke ich mir nicht eine halbe Stunde an, wie jemand wegläuft, wenn er es am Ende doch nicht schafft. Also das kann ja auch nicht sein. Nee, ich fand's okay, ich fand's gut.
Dann habe ich noch eine Sache, die ich ansprechen wollte. Es gibt ja die Szene, in der Jack dann in der Kühlkammer eingesperrt wird und die lässt sich von innen nicht öffnen und er schafft es dann doch. Also jemand macht sie dann auf und er kommt dann darauf, man weiß aber nicht genau, wie, also eigentlich kann das nicht sein. Und vorher hat der Film eben schon übersinnliche Momente, die aber auch immer als Visionen gedeutet werden können. Und hier haben wir jetzt eine Szene in der Hand des Films, die ganz klar unrealistisch ist. Ja. Und ich finde das, habe mich erst beim ersten Anschauen gefragt, was soll das? Aber jetzt finde ich das schon ganz geil, weil das so ein Moment ist, den auch der Horror hat eigentlich, dass was passiert, was unlogisch ist und dir quasi zeigt, du kannst nicht entkommen eigentlich dem Grauen. Das gibt es ja ganz oft auch in Horrorfilmen, auch bei Michael Myers, dass er auf einmal an einem Ort ist, an dem er eigentlich nicht sein kann. Das könnte jetzt eigentlich so nicht passiert sein. Und das finde ich eigentlich ganz stark, also dass man es dann in die Handlung mit reinnimmt, weil es ja auf jeden Fall Absicht ist.
Ich glaube, darum ging es ja Stephen King auch sogar im Buch noch viel mehr. Also was ich gelesen habe, meiner wahnsinnig investigativen Recherche zum Film auf Wikipedia, dass er ja Stanley Kubrick dafür kritisiert hat, dass er das Hotel nicht noch als bedrohlichere Präsenz er nicht inszeniert hat. Und wahrscheinlich wäre, ich weiß, ich habe das Buch natürlich nicht gelesen, vielleicht ist es da noch viel krasser, vielleicht nimmt quasi eben das Hotel oder dieses Gebäude selber noch viel mehr Einfluss eigentlich und viel mehr über natürliche Dinge passieren. Hier fällt es uns vielleicht bloß so krass auf, weil es so wenig eingestreut wird eigentlich, oder?
Im Buch ist es wohl so, dass das richtig ein Bewusstsein hat, dieses Hotel, und den Jungen irgendwie will und seine Fähigkeit des Shinings halt aufnehmen will in sich und sowas. Ja, das ist viel stärker, aber ich höre immer, dass das halt eher so Bahnhofslektüre ist. Also Stephen King natürlich sehr viele großartige Horrorbücher geschrieben oder an sich auch tolle Werke. Aber dass das nicht so das allerbeste seiner Werke letzten Endes ist. Und da wird ihm eigentlich wird er immer von allen dafür kritisiert, dass er nicht versteht, was The Shining für ein genialer Film ist. Ich gebe The Shining 9,5 von 10 Punkten. Ich finde, das ist wirklich ein ganz großartiger Film, gerade das Erlebnis, sich das anzuschauen, dass man es auch immer wieder gucken kann. Ich kann aber verstehen, vielleicht ist das der letzte halbe Punkt, dass man sagt, ja, es ist irgendwie dann doch sehr geradlinig letzten Endes, aber mir gefällt diese Geradlinigkeit da doch sehr gut.
Ja, es ist im Endeffekt wahrscheinlich mal wieder Geschmackssache. Dieser angesprochene Bruch, den du jetzt vorhin erwähnt hast, genau in dieser Szene mit der Kühlkammer, ab da habe ich ein bisschen das Interesse verloren, kann den Film aber natürlich trotzdem als Klassiker bezeichnen und ich finde ihn wahnsinnig gut, also Setting, Charaktere, Storytelling und halt auch das Visuelle. Von mir gibt's aber nur 7,5 Punkte von 10.
Von mir gibt's 7,5 von 10. Ich find's eigentlich krass, weil ich normalerweise solche Psycho-Ekelfilme überhaupt nicht leiden kann. Aber bei dem absolut vorstellen kann, mir den auch nochmal ein zweites Mal zu geben, weil das einfach schon Spaß macht, weil das einfach optisch so einen in den Bann zieht und man da einfach eben, weil das so detailverliebt ist und das macht einfach Spaß, sich den anzugucken und eigentlich habe ich nie Spaß, wenn ich mir so einen Psychoscheiß angucke und ich weiß, irgendwann geht hier alles den Bach runter und das, finde ich, ist schon eine beeindruckende Leistung und deswegen auf jeden Fall eine klare Empfehlung, ist ein toller Film.
Ja, da wurde eigentlich alles gesagt, ich gebe 9 von 10 für The Shining.
Wenn ihr Meinung habt zu diesem Klassiker und die habt ihr bestimmt oder uns sagen wollt, wo wir falsch liegen oder was wir übersehen haben, schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell und anderweitig bewegt? Ich habe mir den Film angeguckt, den wir im nächsten Podcast auch besprechen werden. Macbeth, Neuverfilmung des Dramas von Shakespeare natürlich, mit Michael Fassbender und Marion Cotillard in den Hauptrollen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Film. Vor allem, glaube ich, der visuell überwältigendste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Also ich müsste noch mal überlegen, so die anderen natürlich, die bei mir ganz weit oben sind, die sahen auch total toll aus. Aber hier habe ich lustigerweise dann am Ende auch gelesen, dass die Kamera von Adam Arkepator gemacht wurde. Und das ist der Typ, der auch die erste Staffel True Detective da auch hinter der Kamera stand. Und das merkt man einfach. Die Geschichte an sich um Macbeth ist natürlich total interessant und einfach cool, weil es auch schon, weiß ich nicht, weil es mich so freut, dass halt auch damals bei Shakespeare schon so düstere Geschichten gab, einfach wie jemand verzweifelt und dann ist es das. Und trotzdem, da werden wir aber natürlich vielmehr noch nächste Woche drüber sprechen, ich habe den auf Deutsch gesehen und ich glaube, am besten wäre Englisch mit englischen Untertiteln, also wenn man dann halt auch alles, dieses Shakespearean-Englisch, dann ist komplett halt in diesem Shakespearean-Englisch aus dem Drama gemacht und auf Deutsch ist es dann natürlich das Shakespeare-Deutsch, was ja auch erstmal cool ist, eigentlich das mal zu sehen, aber gar nicht so leicht zu verstehen ohne Untertitel, wenn Leute halt sehr gebrochen reden manchmal und oder mit sehr viel Schwere in der Stimme und dir nicht sofort der Satzbau sofort klar ist. Also es klingt jetzt so, als würde ich Deutsch nicht verstehen, aber es ist manchmal rafft man ein paar Sachen nicht, weil es eben eine sehr geschätzte Sprache ist und ich glaube, die ist auf Englisch sogar ein bisschen besser zu verstehen, aber über den reden wir nächste Woche. Und dann würde ich noch empfehlen, habe ich schon jetzt lange gehört, aber jetzt nochmal, will ich es hier mal empfehlen, das Foals-Album What Went Down, ist so eine Indie-Rock-Gruppe, die sich von so Math-Dance-Rock eigentlich hin entwickelt hat, so ein bisschen atmosphärischeren, ruhigeren Liedern und dann immer jedes Jahr, also ist jetzt das vierte Album, immer wieder eine Single rausbringt, die verdammt geil ist und dann denkt man sich, das Album wird bestimmt der Hammer und dann ist das Album aber relativ dürftig immer und das habe ich mir jetzt aber dann nochmal ganz gegeben und das schlägt auch wieder ruhigere Töne an, aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Vor allem das Lied London Thunder kann ich empfehlen, genau.
Von mir gibt's heute eine lustige neue Facebook-Seite mit herzlichen Dank an Christian Germann, die uns an den Mann gebracht hat. Nachdenkliche Sprüche mit Bilder heißt sie und es ist einfach eine herrliche Parodie auf eben diese Inspirational-Fotos, die halt so auf Facebook rumkreisen und ja, die werden hier einfach auch genommen, aber mit absichtlichen Rechtschreib- und Grammatikfehlern versehen. Also sowas wie, das Leben ist wie ein Puzzle, verschwende nicht die Zeit, unpassende Stücke reinzufügen, obwohl nicht geht.
Also, ja, das hört nicht auf.
Es ist halt herrlich, es ist halt für mich der perfekte Humor auf jeden Fall. Bevor dein Kollegen dich was nervt, erstmal einen Kaffee, ansonsten flippt man aus. Like, wem auch so geht. nachdenkliche Sprüche mit Bilder auf Facebook, herrlich.
Ja, auf jeden Fall ganz stark auch mein Facebook-Highlight diese Woche. Ansonsten mein anderes Highlight ist das letzte Album von Beck, für das er, glaube ich, auch einen Grammy gewonnen hat.
Stimmt.
Das heißt Morning Face und das ist echt ziemlich geil. Weiß ich nicht, klar kannte man Beck schon ein bisschen vorher und jeder kennt natürlich hier Loser, den Song und seine komische Slacker-Mucke, die halt viel zu cool ist zum Sterben, aber das ist, weiß ich nicht, das ist irgendwie der Hammer. Ich hasse ja nicht so entspannte Mucke, aber das ist wie ganz viele Dubis schmoken, sag ich mal. Das ist echt super, super cool, super dufte. Eigentlich hatte ich noch was für Peng Shui, aber vielleicht mache ich das nächste Woche.
Ja, mach nächste Woche.
Ja, gut, na denn.
Ja, ich habe auch Musik dabei. Müssen wir vielleicht einen Musikpodcast stattdessen.
Ja, dann lass das weg.
Und am Ende empfehlen wir einen Film. das Album heißt Dark Black Makeup, ist von Radkey, heißen die, R-A-D-K-E-Y. Das ist jetzt eine neue, so, ja, eigentlich Punkband. Das ist ganz witzig. Das sind drei schwarze Brüder zwischen 15 und 19, die irgendwie so Garage-Punk aus den 80ern machen und klingt so ein bisschen wie Misfits und ist einfach ein grundsolides Album und ist auf jeden Fall ziemlich cool. Die waren jetzt vor kurzem auch in Deutschland, ich habe es natürlich verpasst, beziehungsweise genau 2 Wochen später die Band entdeckt, wie sich das gehört.
Ja.
Aber kann man auf jeden Fall mal reinhören, das ist irgendwie echt erfrischend und schön.
Bist du jetzt Punker?
Ich bin jetzt Punker, ja. Ich habe mir hier so eine Stecknadel durchs Ohr geboxt und
Dr. Bier. Stefan Punk. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im 76. Pankers. Da reden wir über den 24. Bond-Film namens Spectre, das neu verfilmte Shakespeare-Drama Macbeth mit Michael Fassbender und Marion Cotillard, sowie die neue Horror-Comedy-Serie Ash vs. Evil Dead. Welche Filme haben wir verpasst? Was sollten wir als nächstes besprechen? Was sind eure liebsten Horrorfilme? Schreibt uns an podcast@drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfiehlt ihn euren Freunden und hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen. Den Link findet ihr auch unter dem Podcast auf www.drpeng.de. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.